das auch wieder ist etwas ganz Typisches für den griechischen Siedlungsraum, dass er so kleinräumig ist und topografisch so zerklüftet. Und auch das bringt ja genau diese Pluralität mit sich, dass man am Ende über 1000 Polleis hat.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf den Beginn der Philosophie im alten Griechenland zu. Aber erstmal würde ich gerne klären, was ist das denn überhaupt, die griechische Antike? Und darüber hat Angela Ganter vor kurzem ein spannendes Buch geschrieben. Griechische Antike von der Bronzezeit zum Hellenismus heißt es. Bei CH Beck ist es erschienen. Und ich freue mich sehr, jetzt mit ihr darüber zu sprechen. Hallo, Frau Ganter.
Ja, hallo, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Also Sie sind Professorin für alte Geschichte an der Uni Regensburg. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich in Ihrer Laufbahn entstanden, dieses Interesse für Geschichte vielleicht erstmal?
Ja, das ist so eine weite Frage. Also das geht wahrscheinlich sehr weit schon in meine letztlich Kindheit und Jugend zurück und das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich hatte sicher auch einen hervorragenden Geschichtslehrer in der Schule, aber also bei allem, also wenn ich auch reflektiere, wie ich manche Kinderbücher, wenn ich das mit meinen Kindern jetzt wieder mache, gelesen habe, schon als älteres Grundschulkind oder in der Unterstufe, dann hatte ich immer schon so eine Art historische Brille, was mich da fasziniert hat, ja. Also Kinderbücher aus dem späten 19. Jahrhundert oder so. Und also ich glaube, das war bei mir das Interesse an Geschichte allgemein schon sehr früh da. Und ja, auch generell für die Antike, obwohl das jetzt bei mir nicht so vorgezeichnet war. Aber ja, da bin ich dann halt in der frühen Phase meines Studiums hineingewachsen, kann man sagen.
Und wie ging es dann weiter? Wie hat sich das konkretisiert?
Mit griechischer Geschichte dann, oder? Naja, dann war ich mal im Großseminar, da wurde ich schon gefragt, ob ich nicht Hilfskraft werden wolle. Dann war ich auf einer Exkursion und so ging es dann weiter, bis ich dann mich auch entschlossen habe, halt zu promovieren letztlich
Ja.
in diesem Gebiet.
Und wie kam es jetzt zu diesem aktuellen Buch?
Ja, also ich meine, griechische Geschichte, also gerade so für die archaische und klassische Epoche, ist natürlich einer meiner Schwerpunkte seit meiner Promotion. Und da ganz konkret wurde ich wirklich gefragt vom gerade pensionierten Lektor Stefan von der Laar, ob ich dieses Büchlein schreiben wolle. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das ist eine spannende Sache, natürlich auch sehr anspruchsvoll auf 128 Seiten, es ist ja genau normiert.
Ah, ja. Stimmt, die sind alle gleich dick, ne? Ja.
Genau gleich lang. Und ich habe die Zeichen auch bis zum Ende ausgenutzt, aber ja, das ist eine wirklich spannende Sache und basiert auch zu großen Teil auf Vorlesungen von mir. Also sonst, man kann sich bei so einem Buch natürlich fragen, also entweder schreibt man das nie, weil man nie genug weiß. Ja? Man weiß
Ja.
immer weniger, jemand mehr man sich einarbeitet. Aber zumindest, wenn man schon mal ein paar Vorlesungen gehalten hat, dann kann man das schon mal heranziehen und dann muss man sich irgendwann sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe das, sonst wird sowas nie fertig.
Ja, was ist das denn, griechische Geschichte? Weil wenn man da jetzt als Laie drüber nachdenkt, dann denkt man, ja gut, das ist dann die Geschichte Griechenlands. Und dann fragt man sich, okay, aber Griechenland, wie das heute existiert, das war ja noch nicht immer so. Und dann fragt man sich wiederum, okay, dann ist es die Geschichte der Griechen, aber was ist das eigentlich und wann geht das los? Wie geht man daran?
Ja, das ist eigentlich die Leitfrage dieses Büchleins auch, ja, denn irgendwie muss man diesen gigantischen Stoff ja strukturieren, dem einen roten Faden geben. Und das genau ist meine Leitfrage. Was ist denn eigentlich griechische Geschichte? Wer sind die Griechen? Und da kommen jetzt verschiedene, naja, sag ich mal, Diskussionsebenen hinein. Also einmal die Periodisierungsfrage, würden Historiker das nennen. Wann beginnt denn eigentlich griechische Geschichte? Wann hört sie auf? Ja, das ist dann die große Frage ganz am Anfang. Zählen die Minoer und Mykener dazu, also die Bronzezeit oder nicht? Und am Ende natürlich der Hellenismus. Wann hört der auf, wenn überhaupt? Ja, ist die eine Ebene. Dann die Frage oder die großen Debatten zur Ethnogenese. Das hat nicht nur die alte Geschichte beschäftigt in den letzten Jahrzehnten, kann man inzwischen schon sagen, in der Forschung, sondern also je nach historischen Perioden unterschiedlich stark und ja sogar auch mit einer Anbindung an die Nationalismusforschung, weil halt die Frage oder diese Selbstverständlichkeit noch vor 50 Jahren nach Nationen geordnet Geschichte zu schreiben, halt sich wirklich aufgelöst hat und entsprechend ist auch diese Überzeugung, die letztlich aus dem 19. Jahrhundert, aus der Romantik kommt, dass ein Volk eine wirklich feststehende Entität sei, inzwischen zumindest, sage ich mal, in aufgeklärten Kreisen der Forschung obsolet, ja. Und dann eben die große Frage, was ist Ethnogenese? Das ist letztlich ein andauernder Prozess, bei dem man weder den Anfang noch das Ende genau definieren kann. Und das Spannende ist halt, wie sich Ethne formieren, wie sie sich selbst verstehen. Das wäre dann der Blick aus der Zeit selbst heraus und natürlich auch, wie man das von außen, also aus unserer Sicht, irgendwie fassen kann. Und das ist im Prinzip tatsächlich die Leitfrage dieses ganzen Buches. Deshalb kann ich das jetzt eher methodisch beantworten, worum es geht, als schon konkret zu sagen, wir waren die Griechen. Und die dritte Ebene wäre natürlich auch die Frage nach dem historischen Raum, in dem sich das abspielt. Sie haben ja gerade schon gesagt, die griechische Geschichte der Antike ist nicht identisch mit dem heutigen, letztlich Nationalstaat Griechenlands, der sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat, sondern das ist zunächst mal ein großer Raum um das Mittelmeer herum und auch um das Schwarze Meer, an dem Griechen gesiedelt haben. Oder Hellenen würde man in der Selbstbeschreibung nennen. Und klar, die Frage dann, wer zählt denn dazu? Ja, dann da kommen wir jetzt in diese Ethnogenese-Debatten hinein. Und da gibt es im Prinzip jetzt wissenschaftlich betrachtet zwei Positionen. Also die eine, konstruktivistisch aufgestellte, sagt, es geht nur um die Selbstwahrnehmung in erster Linie. Und dann ist ein Ethnos, eine Ethnie oder man könnte im weiteren Sinne sagen, natürlich auch ein Volk, auch wenn dieser Begriff im Deutschen ja nicht mehr so gerne benutzt wird, ja, eine Einheit oder ein Verband, eine Gemeinschaft, die sich einmal auf einen Ursprungsvater oder Heros, würde man im Griechischen sagen, zurückführt, der aus unserer Sicht meist fiktiv ist, ja. Und auf der anderen Seite auf ein gewisses Heimatland. Und auch das kann fiktiv sein. Das hat oft auch mit Einwanderungs-, Auswanderungsgeschichten zu tun. Oder es ist tatsächlich konkret die Region, die eine Ethnie bewohnt. Und die andere Position, die würde sagen, ja, das allein reicht nicht, sondern es ist auch so etwas wie Kultur, die dazugehört. Und da wird es aber dann natürlich gleich schwierig. Wie grenzt man eine Kultur ab? Zum Beispiel ein ganz wichtiger Marker wäre natürlich die Sprache, in dem Sinne das Altgriechische. Aber ich meine, wenn man die Parallele zieht, zu Deutschland, ja, bei allen Schwierigkeiten, wie sich unser Staat formiert hat oder die ganzen Verwerfungen bis zu großen Kriegen, die damit, zusammenhängen, das wissen wir alle. Nicht alle, die Deutsch sprechen, gehören zu unserem Land, ja. Und insofern die Grenzen, ja, sind halt da sehr schwer zu ziehen. Das ist sicher eine Schwierigkeit. Und die zweite Frage, wenn man das über lange Perioden sieht, was ist denn eigentlich diese Sprache? Ja? Ab wann kann man die als solche festmachen? Ist das oder sind die Dialekte, die man in der minoischen Zeit oder nein, eigentlich in der mykenischen, in der Bronzezeit gesprochen hat, ist das schon Griechisch? Ist das ein Proto-Griechisch und so weiter? Und die Sprachforschung sagt eben heute auch, ja, man kann nicht eine Ursprache festmachen, sondern auch das ist ständig im Fluss. Also sehr schwierig, das alles abzugrenzen. Um nur jetzt ein Beispiel für einen ganz wichtigen kulturellen Marker zu nennen.
Ja, spannend, diese ganzen Dimensionen. Vielleicht können wir noch mal bei der Periodisierungsfrage anfangen. Ich sitze hier, Sie sehen das vielleicht ein bisschen, die Leute, die das hören, können es nicht sehen, vor so einem Zeitstrahlposter irgendwie der Welt, wo man so ein bisschen, also ich glaube, es ist auch ein bisschen eurozentrisch, weil da das römische Imperium irgendwie das allergrößte ist, was da eingezeichnet wird, die anderen Kontinente ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem für mich sehr hilfreich als Geschichtsleihe, weil ich immer so sehen kann, okay, was gab es eigentlich noch, gerade wenn man versucht, so wie, wann geht Philosophie los, die Geschichte, was gab es für Kulturen und so weiter und so fort. Und ich war dann sehr erstaunt, als ich das gesehen hatte, dass es eben, also wir haben eben die griechische Antike, dann so ein Cut, Dark Ages steht da dran und davor dann die Minoa und die mykenische Kultur. Da haben Sie ja gerade auch gesagt, da ist nicht ganz klar, zählt man das damit rein, zählt man das nicht rein? Was hat denn diese frühen, diese bronzezeitlichen Kulturen überhaupt erstmal ausgemacht?
Ja, also da, wie Sie schon gesagt haben, muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden. Also diese minoische Phase, die noch deutlich vor der sogenannten mykenischen liegt. Also diese Begriffe für diese Kulturen sind beide modern, muss man sagen, auch erst im 19. Jahrhundert wirklich geprägt worden oder frühen
Minoisch
20.
kennen wir Minotaurus, Minos,
Ja,
Kreta,
richtig,
weiß
genau.
man
Also das
irgendwie so, ne?
geht,
Ja.
also das ist auch wieder ein Heros, dieser Minos, also ein legendärer König, der in Knossos ja, regiert haben soll. Und daran hängen dann entsprechende Mythen und Legenden mit, dem Minotaurus zum Beispiel. Und das ist der legendäre Herrscher auf Kreta, der angeblich ein Seereich dort geleitet hat, wobei das auch wieder spätere Projektionen sind, aber das mal nur am Rande. Und diese minoische Kultur hat ihre Blütezeit nochmal deutlich vor der mykenischen, deren Blütezeit man dann so zwischen 1400 und 1200 vor Christus einordnet, jetzt mal ganz grob gesprochen, noch mit einer Nachblütephase. Und ja, verrückterweise, wahrscheinlich multikausal bedingt, geht diese mykenische Kultur um 1200 in Flächenbränden der großen Paläste unter. Es gibt noch eine Nachblütephase und so ab 1075 ungefähr kann man sagen, ist diese Phase vorbei und diese Dark Ages schließen sich an. Die sind, ja, wie der Name schon sagt, eine Phase, in der lebensweltliche Bezüge wirklich sehr zurückgehen. Halbnomadentum kann man beobachten und ja, bäuerliche Verhältnisse. Es gibt nicht mehr diese großen Paläste, was eben das ganz Entscheidende ist, diese Palastwirtschaft, kann man eigentlich sagen, die strukturell bezeichnend war für die Bronzezeit, in der eben Sitze von, ja, auch das ist heute fraglich, wirklich einzelnen Herrschern, aber zumindest ja, zentral organisiert von einem solchen Palast aus, Wirtschaft, Religion, auch Handel strukturiert und organisiert wurde über eine Region. Es gab dann auch wieder solche Subzentren und Handelsnetze, die eben sehr weit, sogar bis in die Ostsee gingen, Bernsteinhandel zum Beispiel. All das ist eben danach wirklich zusammengebrochen, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo man sieht, dass auch weite Handelsnetze noch weiter bestehen, aber das ist eben nicht die Regel. Und vor allem ist es so, dass in dieser Bronzezeit eine Schrift vorhanden war, also einmal die sogenannte Linear-Schrift in der minoischen Zeit, in der mykenischen dann die Linear-B-Schrift, eine Silbenschrift ohne Vokale. Und all das gibt es eben nicht mehr in diesen Dark Ages, bevor dann um 800 ungefähr das beginnt, was wir als die griechische Poliswelt bezeichnen. Ja? Und jetzt ist eben die große Frage, ja, was haben jetzt die Griechen mit dieser Palastzeit zu tun? Also wenn man heute nach Griechenland fährt, würde man sagen, na klar, also das ist immer noch so dominant, diese wahnsinnigen Bauten und Mauern, die man noch sehen kann, die immer noch alles überragen. Und wie muss das erst gewesen sein für die Griechen in diesen Dark Ages oder im 8. Jahrhundert vor Christus, ja, als man in dörflichen Gemeinschaften siedelte und dann sah man diese gigantischen Ruinen. Also wie soll man das einordnen? Und insofern kann ich Ihre Frage, was hat das mit griechischer Geschichte zu tun, einmal so beantworten. Das gehört sicherlich auch insofern auf jeden Fall dazu, weil für die Griechen ab dem 8. Jahrhundert die Mythen, über die man sich selbst definierte, zum Beispiel der trojanische Sagenkreis, in diesen Ruinen spielen. Und zwar in einer Zeit, von der man historisch oder archäologisch argumentieren von heute aus eigentlich nur noch unglaublich wenig wusste, ja? Aber die Mythen, über die man sich selbst definierte, die spielen in dieser Zeit. Und das heißt, in der Hinsicht ist das schon mal auf jeden Fall Teil der griechischen Geschichte, weil man sich darüber selbst definierte. Das Zweite ist jetzt, da kommen wir wieder zur Sprache. Man hat in den Anfang der 50er Jahre diese Linear-B-Schrift entziffert, die auf Tontäfelchen in Archiven, in diesen Palästen, bei den ganz großen Bränden um 1200 vor Christus, im wahrsten Sinne, ja, für lange Zeit gebrannt und damit auch archiviert wurden. Das war gar nicht die Absicht. Das sind eigentlich nur so Alltagsarchivierungsnotizen für dieses Wirtschaftssystem der Paläste. Aber durch diese großen Brände wurden diese Tontäfelchen gebrannt und sind eben dann ab dem späten 19. Jahrhundert wieder entdeckt und ausgegraben worden. Und
Na.
in den 50ern ist die Schrift entziffert worden und man hat festgestellt, das ist, was dahinter steht, ist eine völlig anderes Alphabet. Ja, aber was dahinter steht, sind Ausdrücke, die tatsächlich Griechisch oder eine frühe Form des Griechischen sind. Und insofern kann man sagen, ja, natürlich, also offensichtlich auch sprachlich gibt es Kontinuitätslinien über diese seltsamen Dark Ages hinweg. Und auch was jetzt Götter oder Religion angeht, es ist schwierig, das im Einzelnen zu erhärten, aber weiß man zum Beispiel bestimmte Götter, gab es da schon, was denn die Namen der Götter angeht. Ne? Also insofern, da gibt es Kontinuitätslinien, aber wo es einen wirklichen Bruch gibt, und das sehen natürlich viel mehr heute die Archäologen und Historiker, diese Palastwirtschaft ist vollkommen zusammengebrochen und danach, um 800 ungefähr, entsteht eben etwas wirklich Neues, nämlich die Polis. Und das ist ein wirklicher Bruch, ja? Also es gibt beide Seiten und insofern kann man das nicht monokausal beantworten, was ist jetzt da schon griechisch und was nicht, sondern es gibt sowohl Kontinuitätslinien als auch wirkliche Brüche, nämlich gerade was die politische Selbstorganisation dieser dann entstehenden zuerst kleinen Gemeinden angeht. Weil man nicht mehr alles um einen solchen Palast herum gruppiert, sondern um einen freien Platz in einer Siedlung, um den herum Häuser sich ansiedeln, vielleicht auch ein etwas größeres Haus eines Anführers oder Ethnologen würden von Chiefs sprechen, ja, und dann Protoformen der Tempel, also Häuser, abgegrenzte Bezirke für die Verehrung der Götter, aber eben dieser freie Platz in der Mitte, auf dem man sich trifft und wirklich also gemeinschaftliche Belange auszuhandeln beginnt. Und das ist etwas völlig anderes als eine Siedlung, wie jetzt auch im Alten Orient, in der im Zentrum wirklich ein Palast oder ein Tempel steht, ein von allem entrückter Herrscher, der sozusagen die Geschicke bestimmt, ja.
Sie haben da den richtig starken Satz, finde ich, in Ihrem Buch. Man sieht, was man weiß und findet, was man sucht. Und Sie haben das ja gerade schon angesprochen, dass man dann quasi, man lebt in diesen Ruinen und selbst mythologisiert, erzählt sich dann eine Geschichte in die Vergangenheit hinein. Wir haben ja schon Folgen über Ägypten gemacht zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass es heißt, früher herrschten die Götter und jetzt sind es die Menschen. Oder über das Alte Testament und Israel, da ist es ja auch so, dass man diesen Blick da drauf hat und dann sich das selbst imaginiert. Und das ist auch was, und wahrscheinlich auch bei Griechenland so, dass aber auch die Wissenschaft lange nach sowas dann gesucht hat und gedacht, okay, und gedacht hat, wo ist Atlantis, wo ist Troja, sind das Anzeichen dafür? Und man dann erst gemerkt hat, ach nee, Moment mal, so können wir das nicht betreiben eigentlich.
Genau, also das gilt wirklich auf beiden Ebenen, sowohl für die antiken Menschen, die eben ab dem 8. Jahrhundert, da können wir das ja, weil die eben verschriftlicht werden, auch wirklich dann nachvollziehen, wie diese Prozesse abliefen, über die Ruinen sich imaginiert haben, wo sie herkamen, was die Vorväter und die Heroen waren. Und Ähnliches gilt auch für das spätere 19. Jahrhundert oder das frühe 20. Jahrhundert, als eben Archäologen, oder ich meine, sind eigentlich gar nicht ja erstmal Profi-Archäologen, wie zum Beispiel natürlich Heinrich Schliemann, wirklich mit einem Programm, als wirklich emphatisch in diese Lande reisen und der Überzeugung sind, dass sie das homerische Griechenland finden können. Und dass die eben im Prinzip wirklich eine Geschichte erzählen, die sich realistisch in der einen oder anderen Form so abgespielt hat. Und das ist natürlich klar, wenn man jetzt sagt, man kommt an einen Ort, der Mykene heißt oder so benannt wird, und das ist in den homerischen Epen der Sitz des Anführers dieses Koalitionsheeres der Griechen oder Hellenen, ja, Achaia muss man eigentlich konkreter oder korrekterweise sagen.
Agamemnon ist es ja.
Agamemnon, genau, ja.
Ja.
Und dann entdeckt man da ein Grab mit Funden. Es gibt eine fantastische Goldmaske, dann liegt natürlich erstmal der Schluss nahe, das muss die Totenmaske des Agamemnon sein. Denn wer kann so eine tolle goldene Totenmaske haben? Das ist sozusagen das, wonach man sich immer gesehnt hat, der materielle Beweis, die Epen sind wirklich wahr, die erzählen eine wirkliche Phase griechischer früher Geschichte, eine heroische Phase. Und wenn man diese Mauern sieht, dann liegt das ja auch irgendwie nahe, ja, aber das ist natürlich ein Zirkelschluss, ja, weil man sozusagen auf der Prämisse, dass man Troja oder Mykene finden möchte, dann Artefakte und archäologische Zeugnisse genau eins zu eins gleichsetzt mit dem, was in den Eben steht. Und nicht umgekehrt die Idee, also es kann an beiden etwas Wahres dran sein, ja, aber auch genauso die Idee akzeptiert, dass eben die Menschen, die sich die eben erzählt haben, die Mythen und Sagenkreise erzählt haben in späterer Zeit, auf der Basis dieser Ruinen, zwischen denen sie auch lebten, imaginiert haben, wie es dort früher ausgesehen hat und wer dort gelebt hat. Also das ist ja schwierig, aus so einem Zirkelschluss manchmal herauszukommen. Und da sind eben sehr unterschiedliche Haltungen bei den Wissenschaftlern zu beobachten. Die einen, also
Ja.
inzwischen kaum noch, ja, aber die Realisten, könnte man sagen, die wirklich davon ausgehen, das ist ja im weiteren Sinne Realitätsschilderung, was man da liest. Und dann gibt es die Konstruktivisten, die sagen, nee, also wir greifen da vor allem die zeithistorischen Vorstellungshorizonte aus der Zeit, in der diese Texte niedergeschrieben wurden.
Aber es ist interessant, wie stark dann eigentlich die Mythen so sind als nicht realitätsbildend, vielleicht als Perspektive bildend immer noch bis heute, obwohl es eben ja ewig her ist, dass die Odyssee oder so verfasst wurde.
Ja, gut, aber ich würde mal sagen, jede Gesellschaft hat Mythen. Ja, wir sehen uns immer als sehr aufgeklärt an, aber auch in unserer Gesellschaft, wenn man sich das genauer anschaut, ist das natürlich so. Also so in ganz unterschiedlichen Formen natürlich, aber so finden Gesellschaften zu sich selbst, zu ihrer eigenen Identität.
Mich würde das natürlich total interessieren, wie die Polis und so entstanden sind, aber könnten wir nochmal bei dieser minoischen Phase bleiben? Was ist denn da die Quellenlage? Was weiß man dazu? Also hat man da mehr als diese dann paar Tafeln, in denen man so die Schrift erahnen kann? Und vor allem, ist jetzt vielleicht blöd gefragt, aber warum so eine Hochkultur auf einer Insel so früh? Also da muss man ja auch erstmal irgendwie hinkommen, wenn man nicht denkt, das ist alles da vor Ort entstanden.
Ja, gut, also verschiedene Fragen. Also nochmal zu der
Ja,
Frage,
ja.
ja, zuerst zu den Quellen vielleicht. Also das Allermeiste, wenn man jetzt wirklich von der wissenschaftlichen Perspektive ausgeht, wie wir was über diese Phase erfahren können, sind wirklich archäologische Quellen. Und im Verhältnis sind die Tafeln mit diesen Schriftzeugnissen, ja, ich will nicht sagen marginal, das ist eine völlig andere Gattungen von Quelle natürlich. Das Riesenproblem ist nur, dass die Linearschrift aus der minoischen Zeit noch nicht entschlüsselt ist. Ja? Ja, ich sage dann immer in der Vorlesung, ja, da können sich noch ein
Namen machen.
Nobelpreis oder wie auch immer
Ja.
verdienen. Ja, obwohl das wird für so eine Kategorie von Erkenntnis wahrscheinlich nicht vergeben. Aber wenn sie das entschlüsseln, ja, dann das wäre super. Und entsprechend aufregend war das natürlich als Linear B, also aus dieser etwas späteren Phase der mykenischen Zeit, diese Tafeln entschlüsselt wurden. Und das war auch, also doch, es war ein Sprachprofi mit dabei, aber dann auch ein passionierter Architekt und ein Kryptoanalytiker aus dem Zweiten Weltkrieg, die letztlich entdeckt haben, ja, das ist tatsächlich eine frühe Form des Altgriechischen, wie wir es auch kennen. Und dann aber auch wieder, ja, wie erfahren wir was? Natürlich. In dieser Zeit war die Hoffnung dann wirklich sehr groß, dass man dachte, jetzt haben wir sozusagen noch eine andere, wenn man so möchte, epigraphische Gattung, die nochmal etwas erzählt von diesen heroischen Königen, über die die eben berichten. Und da ist man natürlich sehr enttäuscht worden, weil diese Täfelchen überhaupt nichts von Agamemnon erzählen oder Minos oder wem auch immer, sondern über wirtschaftliche Beziehungen letztlich und Netzwerke. Also das ist wirklich ein Archiv für völlig andere Zwecke und erzählt natürlich überhaupt gar keine Mythen, die kommen da nicht vor. Also insofern ist die Archäologie, ja, jetzt die Frage nach der Insel. Also ich meine, was ist eine Insel, wenn Sie schon mal auf Kreta waren? Das ist ein, ja, wenn man dort auf dieser Insel ist, kann man das fast schon als Festland auch empfinden. Und ich sag
Stimmt,
mal,
ist riesig, ja.
ja, es ist riesig und im Verhältnis zu vielen griechischen Regionen, die so unglaublich kleinräumig sind, ist Kreta ein Riesenlandmasse, kann man schon was sagen. Also das auch wieder ist etwas ganz Typisches für den griechischen Siedlungsraum, dass er so kleinräumig ist und topografisch so zerklüftet. Und auch das bringt ja genau diese Pluralität mit sich, dass man am Ende über 1000 Polis hat, ganz unterschiedliche Gemeinwesen, die sich da bilden und eben natürlich nichts, was jetzt so die Herausbildung eines Großreiches auch nur befördern würde. Es gibt da keine wirklich großen Ebenen. Und selbst in Thessalien ist das natürlich, wenn man sich Kontinente anschaut, ja, na, also mini, ja, im Verhältnis. Also insofern würde ich sagen, ja, also Insel, das muss man wirklich relativ betrachten, gerade in Bezug auf Kreta.
Stimmt, ja. Jetzt fällt es mir auch auf, ich war nämlich auf Kreta, aber klar, das ist natürlich viel größer. Wie entstehen denn diese Polis und ist, also wenn wir heute hören Polis, dann denken wir, ah ja, Polis, Demokratie, Athen oder so, habe ich das Gefühl, wenn man jetzt jemanden fragen würde und so. Aber das ist ja nicht das, was es hauptsächlich war.
Naja, doch, Athen schon auch. Und das, da schneiden Sie auch wieder einen ganz wichtigen Punkt an, weil nämlich die Masse der wirklich literarischen Zeugnisse, die wir zur griechischen Geschichte haben, wird zu einem Großteil aus Athen stammen. Und jetzt auch die beiden, sage ich mal, so allgemein bekanntesten Polis, nämlich Athen und Sparta, da ist wirklich eine wahnsinnige Diskrepanz an Überlieferungsmaterial, gerade was jetzt erzählende Texte angeht. Und da ist man natürlich logischerweise versucht, griechische Geschichte immer von Athen aus zu erzählen und dann zu sagen, das ist griechische Geschichte. Aber das hat sich auch in den letzten 30 Jahren wirklich massiv geändert, also wirklich auch mit der programmatischen Aufforderung, jenseits von Athen und Sparta, so heißt ein Buch von Hans-Joachim Gerke von 1986, auf die griechische Welt zu schauen. Und natürlich, das Sparta und Athen, das sind zwei unglaublich wichtige Polis, gar keine Frage. Aber halt auch nur 2 von 1000. Und na klar, also wir können nicht von jeder dieser 1000 Polis die Geschichte so rekonstruieren, wie das für Athen möglich ist, also aufgrund der Quellenlage allein schon. Aber man darf eben nicht voraussetzen, dass das, was wir aus Athen wissen, automatisch auf alle Polis zutrifft. Und jetzt wieder die Frage, ja, wie entsteht eine Polis? Also auch da muss man sagen, die ersten Zeugnisse, die wir dann wieder haben, sind archäologischer Natur, weil man sieht, dass diese Siedlungen sich tatsächlich neu strukturieren, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Agora, also was man später Agora nennt, dieser freie Platz, der ausgespart wird, um den herum man sich organisiert. Das ist eben etwas ganz Neues. Und das kann man schon relativ früh, also sowohl auf den Inseln in der Ägäis, als dann allmählich auch auf dem Festland beobachten. Und das ist zunächst mal tatsächlich eine archäologische Beobachtung. Und was dann die Organisationsform, auch die Herausbildung von Institutionen in diesen Polis angeht, da haben wir zum Teil frühe Inschriften, und zwar bezeichnenderweise Gesetzestexte, die müssen jetzt nicht lang sein, aber das ist sehr bezeichnend, dass die tatsächlich in Stein gemeißelt werden. Und da muss man sich sehr klar vor Augen führen, was das einmal logistisch und dann auch an Kosten und Ressourcen bedeutet. Das ist sehr teuer. Das macht man nicht für irgendetwas, sondern für etwas, was wirklich verewigt sein soll, was für alle bindende Wirkung hat. Und das sind sehr oft Regelungen für das Zusammenleben und die Art und Weise, wie man die Aristoi, also die Aristokraten, würden wir sagen, die im ständigen Wettkampf standen und ganze Gemeinwesen in Stasis, auch in, ja, Bürgerkriege führten vor Zerreißproben, dass man deren Agieren versuchte, irgendwie zu kontrollieren und zu kanalisieren. Diesen Wettbewerb um die Vormacht oder wie auch immer man das ganz allgemein formulieren möchte. Und das heißt, das geht dann in dieser archaischen Epoche los, dass wir sehen können, es gibt auch in ganz kleinen Gemeinden, zum Beispiel auf Dreros in Kreta, ja, solche Inschriften, die in der Nähe meistens der Tempelwände an der Agora befestigt werden, um allen zu signalisieren, das ist die Ordnung, die wir uns gegeben haben. Und das Bezeichnende ist, es steht tatsächlich auf den athenischen klassischen Inschriften, ist das dann formalisiert, aber da wird vom Demos gesprochen, also vom Volk, je nach Dialekt unterschiedlich formuliert, aber der Demos hat beschlossen. Das ist das ganz Entscheidende. Und das ist sicherlich dann institutionell gesprochen ein ganz wichtiger Aspekt, wie das, was wir Polis nennen, als politische Vereinigung, die dann natürlich später von Aristoteles im 4. Jahrhundert auch philosophisch reflexiv eingeholt wird, wie diese Polis sich herausbildet. Und das ist sicherlich ein ganz entscheidendes Charakteristikum der griechischen Kultur.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und wie stehen diese verschiedenen Polys dann in Beziehung zueinander? Also gibt es da eine Verbindung in dem Sinne oder eine Herrschaft?
Ja, eine Herrschaft meistens gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall Verbindungen. Also das eine, also ganz wichtig dafür, dass im Jenseits von diesen kleinen Gemeinschaften sich Netzwerke oder auch Strukturen herausbilden, die letztlich vergleichbar sind und auch nur so kann man ja dann von einer griechischen Kultur sprechen, sind zum Beispiel die überregionalen Heiligtümer. Also ganz berühmt natürlich Delphi oder Olympia, gibt es aber viele, viele andere und zwar nicht nur diese ganz, ganz großen, sondern auch im kleineren regionalen Bereich. Und da traf man sich zu verschiedenen Belangen, vor allem dann natürlich nachher den Agonen, also den Wettkämpfen, aber auch um Orakel zu befragen. Und das ist insofern auch wirklich eine Kontakt- und Austauschbörse in einer Zeit, in der Griechen auch sehr viel migrieren in diesen großen Binnenraum. Es ist die Zeit der sogenannten großen Kolonisation, in der sehr viele Siedlergruppen sich aufmachen, neues Glück zu suchen in neuen Landen. Und da spielen solche Heiligtümer als Plattform eine unglaublich wichtige Rolle. Und das heißt also auch, vernetzt ist man natürlich auch, wenn jetzt aus einer Stadt, sei es, weil man vom Bürgerkrieg dort als unterlegene Gruppe die Stadt verlassen muss oder weshalb auch immer, dass man natürlich mit dem Wissen, was man aus seiner alten Heimatstadt mitbringt und was man unterwegs sich austauscht mit den Menschen, die man trifft oder auch wenn man mit verschiedenen Siedlern aus verschiedenen Gruppen zusammenkommt, um eine neue Polis zu gründen, dass man dieses Wissen anwendet, weiterentwickelt und wenn man sich nachher dann wieder mal, also Abordnung natürlich irgendwann in diesen Heiligtümern zum Beispiel trifft, dann tauscht man das aus. Und das heißt, dass so eine Vernetzung entsteht. Der zweite Punkt ist aber auch, dass es tatsächlich auch institutionell Verbünde gibt, die über die einzelne Polis hinausreichen. Das sind zunächst mal zum Beispiel Amphiktyonien. Also das sind eigentlich Verbünde, die auch die Heiligtümer organisieren, um zu verhindern, dass eine einzelne dominante Polis das Heiligtum dominiert. Und auf die Dauer dann auch, aber das ist eigentlich erst zu Beginn der klassischen Zeit wirklich der Fall, die Koina, also das sind Bundesstaaten, in denen über die man versucht, dann sich auch gegen größere Mächte durchzusetzen. Und natürlich, also ganz prominentes Beispiel ist auch der sogenannte Hellenenbund, der in den Perserkriegen entsteht, um sich gegen die Perser durchzusetzen. Also das nur so als Beispiele.
Also es gibt die Dark Ages, dann die archaische Zeit, da geht das mit den Polis los. Und die klassische Zeit, was unterscheidet die klassische Zeit von der archaischen Zeit?
Ja, also Periodisierung sind ja immer Setzungen ex post. Ja. Und klar, also die etablieren sich und das hilft natürlich auch, Zeit zu strukturieren. Das machen wir als Wissenschaftler anders als die als antike Menschen, die das vielleicht mit Heroenchronologien gemacht haben. Und insofern ist es immer eine Setzung, wenn man sagt, die klassische Zeit beginnt da und da. Aber tatsächlich sagt man jetzt so ganz ungefähr, sie beginnt um 500 vor Christus. Und ein Argument sind zum Beispiel diese Perserkriege, die da ausbrechen, weil dort auch neue Formen der Kooperation und damit auch eines sich herausbildenden Selbstverständnisses der Hellenen vonstatten ging, weil man sich eben gegen einen wirklich übermächtigen Feind, sage ich mal, irgendwie zur Wehr setzen wollte. Und natürlich das, was niemand hätte erwarten können, dass tatsächlich verschiedene Griechen, die zusammenfanden, wobei man auch sagen muss, es sind nur ungefähr 31 Polis von 1000, ja, so viel ist das gar nicht.
Ah, okay.
Aber für das Selbstverständnis der beteiligten Polis, insbesondere Athen, natürlich super wichtig, dass man es schafft, dieses Weltreich der Perser in verschiedenen Schlachten letztlich zurückzudrängen. Und insofern, Perserkriege sind jetzt nur ein Argument, warum man da die Klassik beginnen lassen kann. Ein weiteres zum Beispiel auch, dass diese Prozesse in der Archaik, dass man über diese Heiligtümer dann auch, weil Agone immer mehr stattfanden, letztlich ein Selbstverständnis von Hellenen als Hellenen herausbildete. Da kann man sagen, dass oder viele datieren das viel später, als das früher der Fall war, dass es um 500 so gegeben ist. Obwohl eben, wie gesagt, die Entwicklung sicher wie früher begann.
Man hat, wenn man das hört, finde ich, und nicht so gebildet ist, zwei verschiedene Emotionen dazu. Die eine ist, dass das immer so locker klingt mit den Polis und dem Volk und man gibt sich da selber seine Verfassung und sie haben gerade so gesagt, na, hat man irgendwo mal den getroffen und mal dem hat man sich angehört, wie ist es denn da und da? Jetzt gründen wir selber was. Und das andere ist, dass es doch eine unglaublich kriegerische Zeit war, also die Perserkriege sind jetzt nur angesprochen, aber dass doch eigentlich, wenn auch die Reiche größer werden und das haben wir auch in anderen Gesellschaften, dann muss ja das auch irgendwie, also muss ja Ideologie durchgesetzt werden, man muss irgendwie Leute dazu kriegen, dass sie sich militärisch irgendwie anschließen. Es war nicht Friede, Freude, Eierkuchen alles zu dieser Zeit,
Ja,
oder?
nee,
Oder?
ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, der Krieg ist etwas, was die griechische Geschichte immer begleitet hat, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und da gibt es erstmal die Fehden um Vieh und vielleicht auch Frauen, die man schon in den Epen sehr genau beobachten kann, bis hin natürlich zu größeren Kriegen. Aber ja, also Krieg als ständige Begleiterscheinung sicherlich in der ganzen archaischen Zeit, weil sich auch gerade die Polis gegenseitig bekämpft haben, aber vor allem die Aristokraten als die Anführer von, oder Rädelsführer kann man vielleicht sagen, als tüchtigste Krieger an der Spitze von anderen, von Männern letztlich, die um Vorrang in bestimmten Regionen oder lokalen Räumen gekämpft haben. Und ja, natürlich, also Vieh braucht man zum Überleben, das ist Reichtum und darum geht es vielleicht zunächst. Und das entwickelt sich natürlich weiter. Ja? Und dann diese großräumigen Kriege, die man ab der Klassik dann beobachten kann, also als erstes wirklich als neue Erfahrung die Perserkriege, dann der Peloponnesische Krieg am Ende oder am letzten
Ja.
Drittel des 5. Jahrhunderts,
Athen gegen Sparta ist das.
im weiteren Sinne, ja, genau. Und das ist wirklich dann ein großräumiges Planen und auch eine Langzeitperspektive auf Krieg, die da neu entsteht. Aber diese Stases, also Auseinandersetzung, das Auseinanderdriften wörtlich von Gemeinschaften, also auch bürgerlichen Gemeinschaften, das ist wirklich ein Grundzug griechischer Geschichte in der ganzen archaischen und auch klassischen Zeit, also brutal. Ja, das muss man so sagen. Das ist, der Krieg als Vater aller Dinge, das hört sich so euphemistisch an, aber dieser brutale Wettbewerb zwischen den Aristokraten, der sich wirklich auf alle Lebensfelder erstreckte, der schloss natürlich auch den Kampf mit Waffen ein.
Nicht in einer Polis, sondern zwischen den Polis, der Wettkampf. Okay, auch in
Sehr, sehr
einer.
oft. Also, und das ist typisch, wenn ein dann sehr großer Krieg viele Regionen über lange Jahre prägt, wie das im Peloponnesischen Krieg der Fall ist, dann sieht man auch, dass da, zumindest wie wir das aus den Quellen ersehen können, diese Stases, also Bürgerkriege, könnte man es auch übersetzen, unglaublich zunehmen, weil man sich dann darum streitet, auf welche Seite, welcher Kriegspartei wollen wir uns stellen. Und das heißt auch, dass darüber wiederum neue Bürgerkriege ausbrechen. Also über 90, glaube ich, habe ich im Kopf, sind für den Peloponnesischen Krieg insgesamt allein dokumentiert. Und das ist natürlich unglaublich viel. Und also ich meine, auch da kann man sicherlich Parallelen unsere Zeit hineinziehen. Aber das will ich jetzt gar nicht explizit machen.
Also die Perserkriege, da kann man sich ja vorstellen, dass das ein Grund sein kann für eine kulturelle Einigung unter den Griechen. Und ist es dann bei den Peloponnesischen Kriegen quasi das Gegenteil? Also weil man dann den Krieg innerhalb der Griechen hat zwischen zwei verschiedenen Achsen, das dann auch mehr zu Bürgerkriegen und so weiter neigt?
Ja, also auf den ersten Blick ist es natürlich so, dass die Perserkriege das Selbstverständnis von Hellenen als Hellenen bestärkt haben. Das ist aber vor allem auch in der Selbstdarstellung der maßgeblich beteiligten Polis wie Athen und auf andere Art auch Sparta hinterher der Fall. Das wird instrumentalisiert und ja, als ob der Marathon oder Salamis-Sieg und für Sparta natürlich der heroische Kampf an den Thermopylen 300, ja, so
Ja.
kennt man das vielleicht besser, ja. Das ist ja kulturgeschichtlich sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein prägend gewesen. Und ja, da muss man auch dazu sagen, natürlich, also dieser Begriff des Barbaros, des Barbaren, der eben nicht Griechisch spricht, das ist etwas, was in der Zeit erst dann ausgeprägt wird. Und natürlich, das ist eine Alteritätserfahrung, eine Abgrenzung gegen etwas anderes. Aber ja, das ist ein zu einseitiger Blick, wenn man das jetzt nur so betrachten würde, eben gerade weil viele, viele, viele griechische Gemeinwesen und viel mehr mit den Persern kooperiert haben. Auch in Kleinasien, als wo der ionische Aufstand ausbricht und es eigentlich losgeht, blickt man auf Jahrzehnte und Jahrhunderte des Zusammenlebens und des fruchtbaren Zusammenlebens mit den Persern zurück. Also das ist zu einseitig, wenn man das jetzt so schwarz-weiß zeichnen würde. Und was man immer betonen muss, die Schlangensäule, die bezeichnenderweise dann vor dem Apollon-Tempel in Delphi aufgestellt wird, die verzeichnet eben 31 Polis, die die Perser besiegt haben, aber es sind nur 31. Und das ist letztlich natürlich unglaublich wenig. Und das heißt, auch daraus entstehen dann wieder neue große Konflikte, weil man das wiederum instrumentalisiert und manchen Polis wie Theben zum Beispiel vorwirft, man habe sich ja nicht beteiligt, also im Gegenteil, man habe Metis Mos betrieben, auf Seite der Perser gekämpft gegen die griechische Sache, ja. Also das ist auch wieder sehr, sehr konfliktträchtig für die griechische Welt. Und klar, also im Peloponnesischen Krieg ist es dann auch ein Krieg aller gegen alle, das kann man schon so sagen.
Und was weiß man noch genauer darüber, wie sich die Polis oder deren Verfassungen so voneinander unterschieden haben? Ich weiß, dass Aristoteles und seine Schüler haben doch Verfassungen auch gesammelt. Wahrscheinlich ja dann aus den Polis unter anderem. Das ist aber, glaube ich, verschollen, dieser Text. Okay, oder ein Teil davon, ja.
Ja, also es ist die sogenannte Athenaion Politeia und also die wird Aristoteles und seiner Schule zugeschrieben, ist auch höchstwahrscheinlich der Fall, also nicht von ihm persönlich, aber seiner Schule verfasst. Und das gehört natürlich in eine Zeit, in der man zu systematisieren begann, Verfassungen auch zu vergleichen. Und ja, natürlich, also vieles davon ist verschollen, aber vieles haben wir auch noch tatsächlich, also gerade die Passagen zu Athen. Und da ist es dann auch spannend zu sehen, ja, das ist natürlich auch ein wirklich systematisch bestimmter Blick mit einer bestimmten Vorstellung einer teleologischen Entwicklung hin zu bestimmten Verfassungsformen. Also das ist schon sehr schematisierend.
Ah ja, da gibt es dieses Modell aus der Tyrannei, kommt dann die Demokratie oder irgendwie
Ja, das
sowas,
auch, ja,
ne?
das ist wieder, genau, es ist nicht in der Athenaion Politeia, aber genau in der Politik des Aristoteles. Klar, das ist natürlich wirklich ein ganz spezifischer Blick aus dem 4. Jahrhundert zurück auf die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und bei Athen wiederum aufgrund der Quellenlage kann man natürlich auch sehr genau sehen, dass das nicht eins zu eins die Entwicklung beschreibt. Also insofern ja, Vergleichbarkeit, ja, auf der einen Seite ist das möglich, auf der anderen auch nicht, weil die Quellenlage so unterschiedlich ist. Und insgesamt kann man sagen, durch diese ganzen Entwicklungen, die ich vorhin kurz skizziert habe, schon in der archaischen Zeit, gibt es schon viele Aspekte, die man vergleichen kann zwischen den einzelnen Polis. Also es gibt eine Versammlung, sagen wir es mal so ganz allgemein. Es gibt meistens einen Ältestenrat, und es gibt Magistrate, also eine politische Position, die man meistens durch Wahl irgendwie erwerben muss und die nicht an eine konkrete Person gebunden sind, sondern es gibt ganz im Gegenteil Regeln, um eben genau diesen Wettkampf der Aristokraten einzuhegen, wie man untereinander abwechselt, mit welchen Mechanismen und wie diese Herrschaftsausübung in dieser Funktion abgesichert wird. Also das so auf einer ganz allgemeinen Ebene kann man sagen, gibt es in sehr, sehr vielen Polis, bei denen wir das sehen können, mal besser, mal schlechter. Aber dann zum Beispiel, wie diese einzelnen Magistrate bezeichnet werden, die Oberämter, das ist sehr verschieden, ne? Also zum Beispiel in diesem kleinen Städtchen Dreros auf Kreta, das ich vorhin schon genannt habe, ist das der Kosmos, ne? So heißt der Oberbeamte. Und diesen Ausdruck gibt es dann wiederum zum Beispiel in Athen nicht, auch nicht in Sparta. Und dann, klar, wenn man sagt Sparta, das ist wieder ein Sonderfall, die haben Magistrate, die wir sonst nicht kennen, also Ephoren zum Beispiel oder auch dieses Doppelkönigtum. Also klar, es ist beides, ne? Aber nochmal zu dieser Grundfrage zurückzukommen, wenn man eben Charakteristika einer griechischen Kultur beschreiben möchte, dann muss man natürlich irgendwie Vergleichbares sehen, sonst könnte man sagen, man verliert sich in Lokalismen und kann dann nur noch jedes kleine Örtchen für sich beschreiben und das wäre sicherlich
Ja.
nicht zielführend. Ne?
Später im Buch geht es auch noch so ein bisschen darum, dass die griechischen Mythen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wiederum andere, ich weiß nicht ganz, ob Ähnlichkeiten haben zu früheren Texten oder tatsächlich aus denen eventuell entstanden sein können. Also da geht es darum, dass frühgeschichtliche Literatur so ein Teil eines Kulturkontinuums aus dem alten Orient auch ist, oder das steht bei Ihnen, die These steht mit drin, also dass Hesiod zum Beispiel, also die Theogonie mit Weisheitsliteratur zum Beispiel verglichen werden kann, über Weisheitslehren aus Ägypten haben wir schon gesprochen, oder dass Achill und Herakles sich mit Gilgamesch parallelisieren lassen, Gilgamesch haben wir auch eine Folge zugemacht, können Sie dazu noch was sagen?
Ja, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt seit den späten 60ern, aber eher dann auch eher 80er, 90er Jahren betont wurde und auch ganz wichtig ist für unseren Blick auf griechische Geschichte, denn wenn man vom 19. Jahrhundert her schaut, dann haben viele, also gerade jetzt hier in deutschen Landen, sage ich mal, sich als Erben der Griechen angesehen und da war überhaupt gar keine Frage, dass die Griechen Griechen waren und vor allem dieses Bewusstsein, da ist wirklich als eine erste sehr, sehr wichtige europäische Kultur ex nihilo etwas neu entstanden. Ja? Und da gibt es, ja, das ist eben sozusagen die Innovation schlechthin und wir sind die Erben, also sind wir auch was Besonderes, jetzt mal ganz flapsig formuliert. Ja? Und zum Beispiel Martin West, also ein Altphilologe, der hat also schon in seinem Hesiod-Kommentar von 66, aber natürlich erst recht in seinem Buch von 1997, The East Face of Helikon, also Helikon ist das Gebirge der Musen in Zentralgriechenland. Und da betont er eben durch solche strukturellen Vergleiche, dass diese Kultur eben nicht aus dem Nichts entstanden ist. Und ich meine, menschheitsgeschichtlich geht das ja eigentlich auch gar nicht,
Ja.
ja, würde man heute sagen. Und natürlich, da ist dann immer die Frage, also auch bei aller, sag ich mal, struktureller Mythologie, die man betreibt, oder Fragen nach dem indo-europäischen Strata, die unsere Kulturen auch heute noch durchziehen. Ja, auf jeden Fall, da kann man sehr, sehr viel sehen, was vergleichbar ist und auch ganz konkret auch kunstgeschichtlich zum Beispiel ausmachen, der geometrischen Periode, ja, dass da fraglos Einflüsse vorhanden sind, genauso in der Mythologie. Und trotzdem muss man halt sagen, also man kann jetzt nicht das sozusagen ins andere Extrem treiben. Also da ist eigentlich nichts griechisch, das ist alles
Ja.
babylonisch oder so oder vorderorientalisch, sondern dann würde man eben wieder schauen, was ist denn jetzt besonders, was ist denn anders, was entwickelt sich daraus, was ist dann eben, was dazu dient, diese Kultur als eine spezifische zu beschreiben. Und da wäre eben zum Beispiel die Polis, obwohl auch das schon angezweifelt worden ist, ja.
Und dieser generelle Blick von heute des Westens, also unsere Kultur, die Genese liegt im alten Griechenland, ist das brauchbar für uns als aufgeklärte Individuen, sage ich mal, oder ist das sowas, wie wir sagen müssen, naja, früher haben die Leute in der Antike auch gedacht, sie kämen aus den trojanischen Helden, würden sie abstammen, aber eigentlich war es gar nicht richtig so.
Ja, also da liegt natürlich wieder eine ganz komplexe Rezeptionsgeschichte dazwischen. Und als, wenn Sie sagen, aufgeklärte Individuen, als Historiker muss man sich dessen natürlich vergewissern. Und das ist jetzt die große Frage, wo hört griechische Geschichte auf? Ja, oder inwiefern sind wir Erben dieser Zeit? Und ja, dann sage ich mal, jetzt schauen wir mal allein in den heutigen griechischen Raum oder in die Zeit, als der Nationalstaat allmählich entstand im 19. Jahrhundert. Da hätten wahrscheinlich auf dem Land die allermeisten sage ich jetzt mal, Griechen, also die in diesen Regionen wohnten, das war ja noch Osmanisches Reich, hätten sich wahrscheinlich nicht auf antike Griechen zurückgeführt, sondern gesagt, sie sind letztlich Romaioi, Römer, nämlich Byzantiner. Ja? Das klingt für unsere Ohren jetzt erstmal seltsam, aber da kam dann das, was über die Renaissance hier in Zentraleuropa schon lange gefruchtet hatte, letztlich auch über die Intellektuellen und die begeisterten Freiheitskämpfer aus Zentraleuropa. Lord Byron zum Beispiel, ja, ist eine prominente Figur, aber da gab es ganze Vereine, die das gestützt haben. Dieses Bewusstsein, dass wirklich die antike griechische Kultur das ganz Entscheidende sei, an der wir alle teilhaben wollen, also auch als Kontrast natürlich zu diesen zum Ancien-Regime und so weiter. Im Sinne eines neuen Nationalstaates, ob jetzt griechischer Art oder der deutschen Nation, wie auch immer. Und insofern kommen da sozusagen zwei Entwicklungslinien zusammen. Und insofern haben diese, naja, Hellenen-Fans des 19. Jahrhunderts die Hellenen wieder neu erfunden. Ja, das klingt erstmal komisch, ist aber so, weil sie sozusagen ins Bewusstsein zurückgerufen haben und diese Begeisterung für das antike, die antike griechische Kultur. Und insofern, also nein, da gibt es keine direkte Kontinuitätslinie. Und doch, natürlich, durch die Rückgriffe haben wir daran auch wieder Anteil. Und ja, wahrscheinlich muss sich jeder selbst fragen, was macht denn jetzt, ja, was macht unsere Kultur, an der ich partizipiere und ich mitgestalte, aus? Was kann man ähnlich auch in der griechischen Kultur sehen und davon letztlich ableiten, ja? Und ich meine, ohne jetzt irgendwie eurozentristisch oder kulturimperialistisch zu sein, denke ich, also eine Sache ist sicherlich in gewisser Weise bewundernswert bei Anastasis, die dort herrschte, aber wirklich dieser Auftrag, auf einem zentralen Platz sich als Gemeinschaft zu organisieren und auch um das politische Gemeinwohl in einem großen Kreis zu streiten, das als politische Antwort, das kann man sicher auch als aufgeklärter Mensch heute noch unterschreiben.
Okay. Hätten Sie ganz am Ende noch einen Lektüretipp vielleicht, also neben Ihrem Buch natürlich, das empfohlen ist für Hörerinnen und Hörer, wenn die sich irgendwie mehr ja, mit dieser Zeit oder ja, der Frage nach den Griechen beschäftigen wollen?
Ja, das ist jetzt natürlich immer die Frage, in welche Richtung soll das gehen? Also das ist jetzt ja ein wirklich sehr kurzes Kondensat, wenn man so möchte. Und ich habe auch bewusst ja hin im Literaturverzeichnis jetzt, also ist völlig unmöglich natürlich die ganze Sekundärliteratur, auf die ich mich stütze, da zu nennen, bewusst auf die derzeit aktuellen Handbücher verwiesen. Zum Beispiel die beiden, die Oldenburg-Grundrisse, also jetzt, ja, als Einstieg, wenn man auch dann entsprechende Forschungsdebatten nachlesen möchte, von Uwe Walter und Schulz zum Beispiel, ja. Aber das ist jetzt sicherlich ja schon eher ein wissenschaftliches Buch, was einen jetzt als Text vielleicht nicht als Bettlektüre dann nur mitreißt, ja. Und insofern ist die Frage, ja, also ist wirklich schwer zu beantworten. Das ist jetzt die eine Lektüre-Empfehlung. Also am besten eigentlich natürlich, man schaut in die antiken großartigen Texte wieder hinein, ne? Und kann vielleicht mal bei Homer wieder anfangen, ja.
Ja. Und als allerletzte Frage, was ist die Forschungsfrage, die Sie gerade aktuell am meisten umtreibt?
Oh, ja. Also ja, ich habe im letzten Herbst eine Konferenz gemacht. Da ging es um das Krisenverständnis im antiken Griechenland, gerade auch in Allianzen. Das ist natürlich auch vor der Folie der Europäischen Union heute zu sehen und überhaupt in dieser Zeit, in der viele Gewissheiten wegbrechen, hatten die antiken Griechen, die ja von Stasis endemisch geplagt waren und von Kriegen, trotzdem viele Allianzen schmiedeten, hatten die vielleicht ein anderes Krisenverständnis. Und das ist eine Frage, mit der ich mich befasse. Und in der Tat denke ich, das kann man auch allein über den Wortgebrauch sicherlich begründen, dass Krisen da etwas war, was zum Alltag dazugehörte. Es ist also nicht das, was einen gleich in die Apokalypse bringt, sondern mit dem man im Alltag umgehen muss. Und das ist vielleicht ja auch wieder sehr zeitgebunden etwas, mit dem man, über das man mal nachdenken könnte. Ja, das ist
Spannend.
ein, genau. Ja, und ansonsten schreibe ich gerade auch noch ein Buch zur römischen Gesellschaft, und das ist jetzt bei dem Podcast hier vielleicht nicht so spannend.
Ah, okay, interessant. Wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich irgendwann spannend. Frau Ganter, bis dahin, ja, danke ich Ihnen sehr für Ihre Einblicke zu diesem Thema.
Sehr gerne. Ja.
Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.